Ja, das ist eine Spezialsendung. Bilder machtvoller Weiblichkeit. Und ich habe heute einen Gast im Studio. Viele werden sie kennen von der Ausstellung Gott weiblich in Rottenburg. Da hat sie diese Bilder erklärt. Und heute wird sie diese Bilder hörbar machen. Hallo Vera.
Hallo.
Hallo, ich habe hier die Vera Zingsem, Theologin und Buchautorin. Und wie gesagt, sie hat auch die Führungen gemacht in Gott weiblich, macht Vorträge, macht Workshops und ihr Hauptwerk geht um Göttinnen. Der Himmel ist mein, die Erde ist mein. Ja, und heute werden wir da ein bisschen was draus vortragen. Vera, welche Göttinnen wirst du uns heute vorstellen?
Ja, zunächst mal die älteste Göttin für unseren Kulturkreis, das ist die Göttin Inanna, die Königin von Himmel und Erde. Wahrscheinlich wird es auch erstmal dabei bleiben, weil die dermaßen viel Textmaterial und Hymnenmaterial bietet. Da sind wir schon Stunden eigentlich mit beschäftigt. Inanna, die dann später Ishtar, Astarte, Ashtoreth, in der Bibel auch Asherah genannt wird, wird ja später zu Aphrodite, da kennen wir sie eben besser, oder Venus. Nach ihr benennen wir bis heute noch den Venusstern, den Abend- und Morgenstern, sodass wir sagen können, also eine 5000-jährige Tradition haben wir mit dieser Göttin, die allerdings so von den Texten her erst im letzten Jahrhundert wieder im Kommen war, weil man bis dahin gar keine Schrifttexte von ihr hatte.
Und diese Texte, wo kommen die her? Wurden die aufgefunden bei Ausgrabungen oder wie kommt man an diese alten Texte?
Ja, die wurden ja zunächst mal im heutigen Irak gefunden, also im Zweistromland, das bekannte Mesopotamien zwischen Euphrat und Tigris. Da, wo ja der biblischen Geschichte nach auch Abraham her ausgewandert war. Und da ist eigentlich sozusagen die Wiege unserer Kultur. Das war die Kultur von Sumer, dann später Akkad und wir kennen sie plakativ besser unter Babylon. Da sind diese Keilschrifttafeln eigentlich Anfang des vergangenen Jahrhunderts gefunden worden. Da war der Vordere Orient noch im Osmanischen Reich eingebettet und insofern die Ausgräber kamen aus Philadelphia in USA. Und das Problem war, dass man die Texte, die Keilschrifttexte gefunden hat und sofort die Türkei aber erklärt hatte, sie wird immer die Hälfte aller Ausgrabungen für sich beanspruchen und die andere Hälfte geht dann eben an die Ausgrabenden. Und das hieß, man hat die Texte ohne Sinn und Verstand einfach getrennt. Es waren Keilschrifttafeln. Man hat gesagt, die Hälfte geht nach Istanbul ins Museum und die andere geht dann eben nach Philadelphia. Aber da man bis dahin die Texte gar nicht entziffern konnte, hat man sie eben nicht nach Inhalt geteilt, sondern einfach so, wie man sie gefunden hat, den einen Klumpen nach Istanbul und den anderen nach Philadelphia. Das hat fast 100 Jahre Übersetzungstätigkeit dann, also gut 60, 70 Jahre sicher gebraucht. So wurden die eigentlich erst Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts im Grunde entziffert und übersetzt. Das hat ziemlich lang gedauert.
Also eine große Puzzlearbeit. Also ja. Keilschrifttafeln, Tontafeln? Oder? Mhm. Wie alt sind diese Keilschriften?
Also die Keilschriften sind auf jeden Fall so ab im zweiten Jahrtausend vor. Also die Texte jetzt von Inanna, die sind 2000 vor, kann man sie ungefähr einordnen. Das heißt, sie sind wirklich älter als das Gilgamesch-Epos. Denn im Gilgamesch-Epos heißt diese Göttin schon Ishtar und das ist die Nachfolgekultur der Sumerer. Das heißt, wir haben wirklich den ältesten Textkomplex hier vor uns.
Okay, das sind die ältesten Texte, die überhaupt unverändert überliefert sind durch diese Keilschrifttafeln. Vor 4000 Jahren aufgezeichnet, aber älter als 4000 Jahre anzunehmen, dass sie da schon lange davor wahrscheinlich im Kult in Gebrauch waren.
Vermutlich. Die Tafeln wohl weniger, denke ich, war die Schrift die so Texte. Lange nicht, aber die Texte sicher. Und man hat ja auch lange Zeit sowieso nicht aufgeschrieben. Die Texte oder die Hymnen wurden ja einfach rezitiert. Das merkt man auch dem Textkorpus immer noch an. Er ist strukturiert durch 2- bis 4-malige Wiederholungen desselben, immer mit leicht veränderten Wörtern dazwischen, sodass eigentlich klar ist, das hier wurde rezitiert und die Leute haben das angehört und sich dann eben im besten Sinne zu Herzen genommen, im Sinne Sinne von Learning by Heart im Englischen auswendig. Es ist dann eben in ihr Herz gegangen durch die oftmalige Rezitation.
Es ist ja auch so, dass es auch vor der Schrift gab es eben Dichtkunst. Und damals war es so, das ist auch überliefert, wenn man auch guckt, so die Überlieferungen, die Barden in den alten Kulturen zum Beispiel, die haben alles auswendig gelernt. Also früher gab es dann wirklich auch Leute, die das alles auswendig gelernt haben und die einen großen Fundus an Texten eben sich so gemerkt haben und die wohl auch sehr genau überliefert werden auf diese Weise.
Ja, das ist ja bei allen oralen Kulturen auch heute noch so. Also die ganzen indigenen Völker in Nordamerika und Südamerika, die sind ja bis heute eigentlich ohne Schrift, haben aber, wenn man das aufschreibt, ein unglaubliches Wissen und haben auch alles immer auswendig gelernt. Auch die Schamaninnen und Schamanen, die kannten ihre Mythologie in- und auswendig. Es wurde rezitiert und es wurde unglaublich exakt sogar überliefert, sodass die ja sogar gesagt haben, es ist ein Nachteil. Es wurde ja mal gesagt, die Weißen haben bei der Schöpfung alle Vorteile mitbekommen, aber einen eben nicht. Sie müssen sich alles aufschreiben, um das behalten zu können, was sie da überlegt haben. Und die indigenen Völker, die oralen Kulturen sagen, das ist für uns gar nicht wichtig. Wir haben alles im Kopf. Uns kann man deswegen auch nicht berauben durch Bücherverbrennung.
So viel zum Vorurteil der primitiven Völker.